Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich spreche heute mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Hallo, Herr Tooze.
Hallo.
Durch die Corona-Krise werden ja derzeit weltweit riesige Förderprogramme geschaffen. Und wir wollen in der heutigen Podcast-Folge im Detail einmal in die USA und dann der Aktualität halber auch nach Italien schauen. Herr Tooze, der US-Präsident Joe Biden, der plant ein Hilfsprogramm in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Gleichzeitig setzt sich der Präsident für eine Mindestlohnerhöhung in den USA auf 15 Dollar ein. Ist das nicht etwas zu sozialistisch, gerade auch für die Trump-Wähler?
Ich denke, die Demokraten sehen das anders. Es geht darum, ihre Mehrheit zu stärken. Sie haben ja bereits eine Mehrheit. Die Frage ist, wie erreicht man die Arbeiterschaft? Wie erreicht man die minderbemittelten Amerikaner, die notleidend geworden sind durch die Krise, die seit 2 Jahrzehnten große strukturelle Herausforderungen haben auf sich zukommen sehen? Und das Programm hat diese 2 Dimensionen. Also strukturell versucht man, den Niedriglohnspiegel zu heben, der in Teilen Amerikas wirklich sehr niedrig ist. Also es ist ein Armutslohn zum Teil, der herrscht. Und auf der anderen Seite sucht man mit dem Stimuluspaket unmittelbare Aushilfe. Es muss so riesig dimensioniert sein, so läuft das, so geht das Argument, weil die Strukturen des amerikanischen Sozialstaates so brüchig sind. Es geht also darum, jetzt eine Grundabsicherung zu schaffen für die nächsten Monate, sodass wir der Aufschwung, der kommt mit der Impfungskampagne, Zeit hat zu greifen.
Aber ist das denn aus Ihrer Sicht tatsächlich eine solche Grundsicherung oder gerade dadurch, dass man ja auch landesweit dann den Mindestlohn schrittweise auf diese 15 Dollar anheben möchte, vielleicht doch eher sehr schwierig umsetzbar?
Es muss, glaube ich, phasenweise eingeführt werden. Aber in großen Teilen Amerikas ist überhaupt keine Frage, dass 15 Dollar ohne weiteres tragbar ist. Vor allem an den Küsten, Kalifornien, New York, Ostküste. Und in anderen Teilen Amerikas ist es nicht falsch, glaube ich, tendenziell dahin hinzuwirken, dass der Lohnspiegel angehoben wird. Aber das als Ziel zu setzen, ist für ein Land mit dem Wohlstand Amerikas ja nicht in keiner Weise übertrieben. Das ist ja hochgerechnet auf ein Jahreseinkommen in keiner Weise übertrieben. Es geht wirklich darum, damit gewisserweise das Problem Armut zu bekämpfen in Amerika, dass natürlich große Teile, 15-20% der Bevölkerung, unmittelbar bedroht und es gewisserweise durch die sogenannte Predistribution, also jetzt nicht durch wohlfahrtsstaatliche Umverteilung, sondern auf dem Arbeitsmarkt selbst, zu bekämpfen. Wenn die anderen makroökonomischen Maßnahmen greifen, das heißt, wenn die Nachfrage da ist, dann muss man sich über den Arbeitsmarkt nicht die großen Sorgen machen. Also wenn Sie sich die Situation vor 12 Monaten ansehen, als der Arbeitsmarkt in Amerika sehr leergefegt war, dann waren 15 Dollar bestimmt tragbar. Da kann man auch wieder zurück. Das ist ja auch Ziel, der erklärte Ziel dieser Politik, auch mitgetragen von der Zentralbank, der Fed.
Da gerne nochmal nachgehakt. Sie hatten eingangs darüber gesprochen, dass zum Teil ein Armutslohn gezahlt wird. In einigen Teilen der USA wird der Mindestlohn gezahlt von etwas über 7 Dollar, liegt er jetzt aktuell. Mit Bidens Vorhaben, so die Befürchtung, die da auch zum Teil hintersteckt, könnten aber gleichzeitig auch viele Jobs wegfallen. Da ist zum Beispiel in einer Studie gerade die Rede von über 1 Million Jobs, die dadurch gefährdet sind. Welche Auswirkungen könnte das, wenn es zu diesem Mindestlohn in Höhe von 15 Dollar kommen sollte, welche Auswirkungen könnte man denn da sehen?
1 Million Jobs hört sich natürlich groß an, aber Sie müssen damit rechnen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt ungefähr, ich denke so, das sind rund 175 Millionen Beschäftigte in Amerika. Das ist also knapp über 0,5% der Jobs in Amerika. Und das sind sehr schlecht bezahlte, sehr unproduktive Jobs. Da ist also eine Kombination von Hochlohnpolitik, kann man gar nicht sprechen, aber von einer Mindestlohnpolitik, die den Namen verdient, auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch eine konzertierte Nachfragepolitik, also durch Stimulierung der Nachfrage, da kann das nicht zu einem großen Arbeitsmarktproblem kommen. Es geht um viel größere Größenordnung, wenn wir über den allgemeinen Schock der Krise sprechen, wo die Arbeitslosigkeit ja bis in die 15-16% hochgelaufen ist und Fed-Chair Powell spricht davon, dass wir eine effektive Arbeitslosigkeit in Amerika von 10% haben. Das ist ein Problem der Nachfrage. Mit der Mindestlohnpolitik geht es um langfristige Zielsetzungen der Sozialpolitik. Amerika sollte sich solche schlechten Jobs einfach nicht mehr leisten. Und wenn das eine Zeit bedarf und die Arbeitgeber dafür eine Umstellung bedürfen, das ist durchaus vertretbar. Aber als längerfristiges Ziel ist das eine vernünftige Grundüberlegung.
Stichwort Arbeitgeber. Als hier in Deutschland der Mindestlohn eingeführt wurde, 2015 war das, haben sich auch einige Arbeitgeber gegen den Mindestlohn gesträubt. Eines der Argumente, das dabei gefallen ist, war, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen könnten. Welche Auswirkungen könnte die Erhöhung des Mindestlohns zum Beispiel für große Firmen bedeuten?
Für große Firmen bedeutet es praktisch nichts. Also es gibt keine große Firma in Amerika, die davon in irgendeiner Weise abhängt, dass sie weniger als $15 bezahlen. Es geht im Grunde einfach nur um kleine Firmen, die im Moment sowieso unter massivem Druck stehen. Und da kann es sein, dass wir eine zeitbefristete Regelung brauchen. Sie müssen wirklich damit rechnen, dass die Lebenskosten in vielen Teilen Amerikas, da ist $15 die Stunde, das ist ja wirklich nicht viel Geld. Sodass also die Vorstellung, dass dadurch gewisserweise strategisch wichtige Teile des amerikanischen Arbeitsmarkts unter Druck gesetzt werden, das halte ich für vollkommen abwegig als Argument, ehrlich gesagt.
Der US-Präsident Joe Biden setzt sich für die Erhöhung des Mindestlohns ein. Man kann Zuspruch von den Demokraten erwarten. Wie sieht's denn aus? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Mindestlohn mit Höhe $15 tatsächlich auch so kommt, wie jetzt angedacht?
Wir sind immer noch in der Verhandlungsphase. Es ist zu früh zu sagen, soweit ich weiß, stecken wir noch wirklich drin. Das Problem ist, dass im Senat, wie bekanntlich, die Mehrheit sehr, sehr eng ist. Und Joe Manchin von West Virginia, also ein im Spektrum der Demokratischen Partei der konservativste, seine Stimme für $15 wohl nicht hergeben wird. Man bräuchte also Stimmen aus dem republikanischen Lager. Da gibt es viel zu verhandeln, denke ich. Aber der Impuls kommt ja aus der Demokratischen Partei selbst. Das ist ja diese $15-Forderung ist eines der Grundforderungen der Partei Linken. Es gibt eine ungeheure Spannung innerhalb der Demokratischen Partei. Aber ich denke, Joe Manchin ist der Einzige von West Virginia, der wirklich dagegen steht. Und die Frage ist, ob man seine Stimme irgendwie ersetzen kann.
Die USA sind ja bekannt für ihren Kapitalismus. Und jetzt frage ich mich, was das dann auch weltweit bedeuten würde. Sollte es tatsächlich in den USA zu einer solchen Mindestlohnerhöhung kommen? Wenn wir zum Beispiel auch gerade noch mal auf Deutschland schauen. Wir haben hier längst nicht einen Mindestlohn in einer solchen Höhe, über die wir gerade gesprochen haben. Also welche Auswirkungen hätte das dann möglicherweise weltweit?
Es ist interessant, das Argument geht hin und her über den Atlantik, weil Deutschland natürlich relativ neulich Mindestlohn eingeführt hat. Die Argumente, die dagegen gebracht worden sind, haben sich, soweit ich weiß, in der Hauptsache als fadenscheinig erwiesen. Es war machbar als Projekt und durchaus sinnvoll unter modernen Arbeitsmarktbedingungen. Und jetzt ziehen die Amerikaner nach, sodass man durchaus von einer Welle sprechen kann. Und insgesamt ist das zu befürworten. Also die erfolgreichsten Modelle von wohlhabenden, reichen Advanced Economies, sogenannten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, operieren alle mit einem Lohnpegel, der höher ist als das. Man muss sich wirklich überlegen, wofür man argumentiert, wenn man sagt, wir brauchen für unsere Wirtschaft einen Lohn, der wesentlich niedriger ist als das. Also ich halte das für ein Argument, das vorgebracht werden wird von bestimmter interessierter Seite, aber es ist nicht ohne weiteres offensichtlich, wo da wirklich die Macht liegt. Und da muss man gewisserweise Interessen aufwägen. Aber wenn das bei 1 Million Stellen in Amerika bleibt, dann ist das sehr überschaulich in seinen Konsequenzen. Was für die Weltwirtschaft dramatische Konsequenzen hat, ist die Fiskal- und Geldpolitik Amerikas in diesem Moment. Also die Bereitschaft Amerikas, dieses Overheating, also das durch dieses Stimulierungsprogramm man muss es in Anführungszeichen setzen, aber eine überhitzte Wirtschaft zu fahren und die Bereitschaft der amerikanischen Zentralbank, das abzufedern, das schafft vor allem für exportorientierte Wirtschaften, wie die deutsche, aber insgesamt für die Eurozone, aber eben auch für China, Gelegenheiten, wie die Amerikaner das auch durch das ganze Jahr 2020 im Grunde getan haben. Das heißt also, die Handelsdefizite Amerikas sind ja im letzten Jahr trotz Rezession angestiegen. Und das würde man auch für das nächste Jahr erwarten.
Das heißt, was würde das dann konkret bedeuten?
Mehr Export. Es ist Nachfrage, ein Nachfrageschub für die Weltwirtschaft, der von Amerika geliefert wird. Amerika ist eine importhungrige Wirtschaft. Wir importieren bekanntermaßen viele Güter der verarbeitenden Industrie. Und das schafft Stellen, das schafft Arbeitsplätze in den Exportsektoren in China und in Europa. Wir wissen ganz konkret, dass im Herbst die Löhne in den Exportindustrien Chinas auf noch nie dagewesene Höhe gestiegen sind, weil sie mit den Anforderungen einfach nicht mehr nachgekommen sind. Und die Preise für Container sind natürlich auch bekanntermaßen auf Rekordhöhe gestiegen. Und all das würde man jetzt erwarten in Fortsetzungen 2021.
Geplant ist ja insgesamt ein Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar. Darin enthalten zum Beispiel auch nochmal möglicherweise eine Sofortzahlung an viele US-Bürger. Aus Ihrer Sicht, welche Hilfen sind nötig, um gerade auch den Status quo in den USA durch die Corona-Krise wieder zu verbessern?
Das absolut Unabdingbare sind zwei Sachen. Das eine ist die Förderung, also auf Bundesebene, für bundesstaatliche Arbeitslosenversicherungssysteme. Amerika hat zwar flächenweit, also flächendeckend über die ganze Nation hinweg Arbeitslosenversicherung, aber die Fonds und die Versicherungssysteme sind jeweils bundesstaatlich verschieden und zum Teil sehr mickrig. Da muss unbedingt nachgeholfen werden. Das andere ist eine Aufrechterhaltung des Mieterschutzes. Das heißt, also es gibt vermutlich 5 bis 6 Millionen Familien, die mit der Miete sehr im Hintertreffen geraten sind. Und dass sie in ihren Wohnungen, in ihren Häusern bleiben können und diesen Schutz genießen, das muss immer wieder erneuert werden. Wenn Sie einen dritten Punkt suchen würden, dann wäre es die Unterstützung der Stadtregierung und der Bundesstaaten, die die große Bürde bei der Corona-Bekämpfung getragen haben. Und da wollen die Demokraten auch nachhelfen, dass jetzt von Bundesebene her reichlich Geld fließt in die Kassen der Städte und der Bundesstaaten. Man muss natürlich dazu sagen, dass dieses Paket, worüber wir bisher gesprochen haben, ja nur das erste Paket ist, das die Demokraten durchdrücken wollen. Und sie wollen ja im zweiten Anlauf dann ab dem Sommer ein investitionsorientiertes Programm lancieren, das tatsächlich gewisserweise das Pendant wäre zum europäischen Programm NextGen EU, orientiert an Fragen der längerfristigen Sanierung, Energiewandel, innovative Technologien, all das. Das kommt aber erst in der zweiten Phase.
Auch in Europa werden riesige Hilfsgelder derzeit auf den Weg gebracht. Unter anderem Italien könnte mit bis zu 200 Milliarden Euro von der EU gestützt werden. Italien ist ja stark von der Corona-Krise betroffen. Seit dem Wochenende ist Mario Draghi neuer italienischer Ministerpräsident. Da würde ich gerne mal von ihm in unserem zweiten Teil des Podcasts wissen, ist Draghi der ewige Italienretter?
Ja, und in dieser Hinsicht gewisserweise auch eine tragische Figur, weil seine Generation, das ist ja die Generation der italienischen politischen Elite der frühen 90er Jahre. Sind also Leute, die den massiven Umbruch erlebt haben in Italien, als das politische System der Kalten Kriegszeit in Italien in die Brüche gegangen ist, also komplett umgestülpt wurde. Das heißt, das gesamte politische System wurde umgebaut und daraus kam eine Elitetruppe von italienischen Politikern und Technokraten, die über die folgenden Jahrzehnte versucht haben, ihr Land gewisserweise eng gekoppelt mit der Entwicklung der EU zu modernisieren. Die Italiener sind nicht umsonst die großen Vorreiter der Euro-Währung gewesen. Es ist nicht zufällig, dass Draghi als Euro-Retter fungierte 2011, 2012. Und die Banca d'Italia hat da in diesem Rahmen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und ihr Vorhaben war ja, Italien zu modernisieren, über gewisserweise den äußeren Druck, der von Brüssel kommen sollte. Es sollte also ein Reformimpuls kommen von außen. Und jetzt stehen sie ja vor dem Fazit, dass diese Reformen nicht gelungen sind. Jetzt ist wirklich allerletzte Gelegenheit für Rom zu beweisen, dass sie mit einem, man sollte es nicht übertreiben, aber mit einem reichlichen Paket, das sind 10% des italienischen Bruttosozialprodukts, aber über 5 Jahre, reichlich Geld jedenfalls und investiv orientiert, wenn sie damit jetzt nicht wirklich einen Umschwung hervorbringen können, dann muss man sagen, dass dieses Projekt, also ein Generationsprojekt, gescheitert ist. Darum geht es jetzt bei ihm, um alles, denke ich. Das heißt, und die Tatsache, dass er eigentlich die Figur war, auf die man in dieser Situation gewisserweise zwangsläufig zurückgriff, ist eher ernüchternd, weil man ja hoffen würde, dass eine neue Politikergeneration wirklich bereit wäre, das Ruder zu ergreifen. Aber wir wissen, dass seit der Krise 2011 in Italien alles viel komplizierter geworden ist, gerade für die technokratische Seite. Sie operieren jetzt in einem Kräftefeld, in dem der Populismus und der rechte Populismus vor allem und bei den Fratelli, also diese Außenrechtspartei, vor der alle Angst haben eigentlich, also Populisten der aller übelsten Sorte, sie operieren jetzt in diesem Feld. Und dass man in diesem Moment auf Draghi zurückgreifen muss, ist eher ein Armutszeugnis als ein Erfolgszeugnis für dieses Projekt. Es kann sein, dass es klappt. Er ist natürlich ein sehr, sehr beeindruckender Politiker, Technokrat. Das Team ist mit sehr großem Wohlwollen aufgenommen worden, denke ich, dass er jetzt lanciert hat. Aber im Grunde stehen wir immer noch am Anfang. Und dieses Projekt der Reform, der strukturellen Veränderung Italiens muss sich jetzt beweisen.
Draghi hat auf der anderen Seite natürlich auch große Stärken beim Reformieren. Er wird ja immer wieder als der Retter des Euro dargestellt. Ist er denn der Richtige, der gerade jetzt auch Italien dann aus der Krise herausführen kann? Woran könnte es möglicherweise scheitern?
Es gibt, glaube ich, zwei Passagen in seiner Karriere, die wichtig sind. Also man kommt als erstes auf seine Rolle als Chef des EZBs, aber man muss sich auch, glaube ich, klar darüber sein, was er tatsächlich getan hat. Und zwar als Zentralbanker hat man ja die Möglichkeit, über sehr, sehr mächtige Märkte zu agieren. Und das Allerwichtigste, was Draghi je gemacht hat, ist, dass er in London eine Rede gehalten hat, in dem er sagte, we're going to do whatever it takes and believe me, it will be enough. Also wir werden alles Nötige tun und glaubt mir, es wird genug sein. Und das hat gereicht, um die Märkte umzupolen. Und die Frage ist, ob sich dieser Regierungsstil auf die hartgesottene Realität der italienischen Politik und der Realität der italienischen Wirtschaft umsetzen lässt. Und da muss man, glaube ich, in die frühere Phase seiner Karriere zurück. In den 90er Jahren war er im italienischen Schatzamt und war dort im Grabenkrieg. Und das ist viel, viel schwieriger. Und das ist das, was jetzt ansteht. Ist er in der Lage, diese Politik der Machtworte, die beim EZB wirklich funktionierte. Aber das ist eine von oben gerichtete Politik mit den Machtmitteln einer Zentralbank. Ob man einen solchen Regierungsstil dann übertragen kann auf die hochkomplexe, wirklich verfahrene Situation, sagen wir mal in der italienischen Steuerverwaltung oder im italienischen Rechtssystem, das wissen wir nicht, ob Draghi dazu wirklich das Nötige hat. Als EZB-Boss hatte er nicht den Ruf eines sehr geschmiedigen Politikers gegenüber den inneren Haushaltes des EZBs. Also nach außen zum Beispiel in seinem Verhältnis zu Merkel sehr erfolgreich. Aber innerhalb des Hauses selbst ist Christine Lagarde wohl als sehr, sehr wohltuende, erfrischende Figur erschienen. Unter anderem, weil sie viel politischer agiert. Sie hört zu, sie arbeitet mit dem gesamten Gremium. Sie ist wirklich Politikerin. Und ob das bei Draghi der Fall ist, das werden wir jetzt zu sehen bekommen.
Sie haben auch schon angesprochen, eine weitere große Herausforderung in Italien ist derzeit der Populismus. Wie lang hat da Draghi Zeit, um tatsächlich auch seine Strategien umzusetzen?
Also die Parteien, die jetzt gewisserweise sich um ihn scharen, werden alles tun, um ihn möglichst lange dort zu halten, denke ich. Die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung haben wirklich Angst vor der nächsten Wahl. Sodass ich denke, dass dadurch Draghi Zeit gewinnt. Man erhofft sich irgendeine Wendung zum Guten, sodass die Stimmung umschlägt. Aber die Lage ist recht bedrohlich. Also man hatte ja in vorherigen Jahrzehnten vor Berlusconi Angst und dann vor der Lega. Und jetzt haben wir es mit einer Partei zu tun, die aus ihrer faschistischen, sich bewusst gewisserweise in die Tradition des italienischen Faschismus eingeschrieben hat. Und das ist natürlich, hat eine andere Qualität.
Wie muss Italien da konkret aus der Krise gesteuert werden? Was sind da die nächsten wichtigen Punkte, die anstehen?
Es ist ungeheuer schwierig zu sagen. Ich meine, konkret, worum es im Moment geht, das ist das gewisserweise Ironische an der Situation ist, dass sie ein Paket schnüren müssen, das bei der Kommission und dann im Europarat bei den anderen Regierungen und vor allem bei den Regierungen des Nordens und man vermutet vor allem die Niederlande zum Beispiel und Österreich vielleicht, gut ankommt. Das ist ja das war die Peinlichkeit, vor der man stand, dass Italien zwar nicht prozentual, aber in absoluten Zahlen gerechnet den größten Batzen bekommt, über 200 Milliarden Euro, manche sagen 209 Milliarden Euro, also richtig viel Geld. Und dafür muss man ein Paket zimmern und das muss begutachtet werden. Und da hatte man wirklich Sorgen in Rom. Es geht um die Prioritäten in gewisser Weise der Next-Gen-EU. Es geht also um Investitionen in Bildung, es geht um Energiewandel und es geht um die Umsetzung, und da wird es wirklich kompliziert, einer Rentenreform, die lange gefordert worden ist von Italien. Und jetzt hat man über diesen Next-Gen-Fonds gewisserweise ein neues Druckmittel. Wie wir damit umgehen werden, das ist das Entscheidende. Ob das alte Spiel neu beginnt oder ob Draghi jetzt tatsächlich versucht, große Änderungen durchzudrücken. Man muss ja sagen, dass er 2011, also im Höhepunkt der Eurokrise, ja aktiv beteiligt war, gewisserweise an der, manche sagen Coup, andere sagen der erzwungenen Abgangs von Berlusconi, Silvio Berlusconi, der damals als Ministerpräsident Italiens nicht mehr tragfähig war. Und als Chef der italienischen Zentralbank hat in Zusammenarbeit mit der EZB Draghi damals Berlusconi stark unter Druck gesetzt, um politisch sehr schwierige Änderungen im italienischen Sozialsystem, im Arbeitsmarkt durchzudocken. Und es kann sein, dass Draghi jetzt gewisserweise im zweiten Anlauf da seine Gelegenheit sieht.
Jetzt würde ich gerne noch mal, Herr Thus, von Ihnen abschließend wissen, inwiefern hängt denn auch vielleicht die deutsche Wirtschaft von einem im besten Fall erfolgreichen Italienkurs ab?
Also Deutschland profitiert ungeheuer vom Wohlergehen der Eurozone. Alles, was den Wirtschaftsaufschwung in Europa in Gang hält und vor allem Krisentendenzen abwehrt, ist für die deutsche Wirtschaft von brennendem Interesse, sollte für die deutsche Wirtschaft von brennendem Interesse sein. Konkret geht es natürlich um Nachfrage in Italien, aber das glaube ich sekundär. Vor allem geht es darum, eine Perspektive zu haben, die nicht auf neue Krise hinsteuert. Die Situation Italiens ist extrem labil. Und immer wenn die Eurozone aus irgendeinem Grund, sei es innere Politik oder äußere Schocks wie die Corona-Krise, in Gefahr gerät, steigt die Spannung. Davon profitiert Deutschland kurzfristig in einer recht perversen Weise, in dem Sinne, dass es zu deutschen Anleihen wird, zu sicheren Anleihen, und das Geld rennt nach Deutschland. Aber das hat eine destabilisierende Wirkung auf die Eurozone insgesamt. Und Deutschland muss deshalb, und das erkennt die Merkel-Scholz-Achse innerhalb der deutschen Regierung ja sehr klar, hat ein patentes Interesse an der Stabilisierung nicht nur der unmittelbaren Situation Italiens, sondern vor allem gewisserweise, dass da eine Perspektive rankommt, die eine positive Entwicklung verspricht. Und das ist viel verlangt und es ist nicht klar, dass wir es mit diesem Programm haben. Aber darum geht's. Ja, um Nachfrage, klar, aber längerfristig wirklich um die perspektivische Entwicklung der Eurozone.
Herr Thus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Bitte.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese Folge oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne tun über alle möglichen Podcast-Plattformen. Falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.